Einen schönen guten Abend. Heute haben wir kein Video, was uns in das Buch einführt, das Buch Richter. Ich habe aber vorhin nochmal im Aufwindverteiler eine Zusammenfassung rumgeschickt, wo das, was die Predigt betrifft, nochmal so zusammenfasst, diese über 20 Kapitel. Und diesen einen Text, also wir haben die Situation, Israel ist nach einem halben Jahrtausend Gefangenschaft, Wüstenwanderung, Eroberungszeit endlich angekommen. Jeder hat seine Heimat in Besitz genommen, lebt jetzt auf seinem neuen Grundstück, was er bekommen hat, und Israel am Ziel der Träume angekommen und trotzdem unzufrieden. Wir hören von einem Richter, Gideon, den wir schon gesehen haben, die Berufungsgeschichte aus Kapitel 6. Der Engel des Herrn kam nach Ophra und setzte sich unter eine Eiche auf dem Grundstück des Joas. Joas Sohn Gideon drosch gerade Weizen in einer Kelter, um das Getreide vor den Midianitern in Sicherheit zu bringen. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sagte: Der Herr steht dir bei, du starker Kämpfer. Gideon erwiderte: Ach, mein Herr, wenn Jahwe uns wirklich beisteht, warum geht es uns dann so schlecht? Wo sind all die Wunder, von denen unsere Eltern uns erzählt haben? Sie sagen, Jahwe habe uns aus Ägypten befreit. Aber was ist jetzt? Er hat uns verlassen und den Midianitern ausgeliefert. Jahwe sah Gideon an und sagte: Ich gebe dir einen Auftrag. Geh und rette Israel aus der Gewalt der Midianiter. Du hast die Kraft dazu. Aber wie soll ich denn Israel retten, rief Gideon. Meine Sippe ist die kleinste in Manasse und ich bin der jüngste in der Familie. Jahwe sprach: Ich stehe dir bei. Du wirst die Midianiter schlagen, als hättest du nur mit einem einzigen Mann zu tun. Gideon entgegnete: Wenn du wirklich zu mir stehst, dann erlaube mir eine Bitte. Gib mir ein Zeichen, dass du, der jetzt mit mir spricht, wirklich Gott bist. Ja, der angekommen in der Freiheit, hier so eine Szene, was sich so im Hof ereignet hat. Der Moment der Freiheit ist die Stunde der Wahrheit. Bisher habe ich getan, was andere gesagt haben, aber jetzt bestimme ich selbst. Aber wovon lasse ich mich bestimmen? Woran orientiere ich mich in meinem Handeln? Ja, wer bin ich eigentlich und wie handle ich eigentlich? Erst wenn ich selber anfange, mein eigenes Leben zu leben, mich von der grauen Masse abzuheben, dann wird deutlich, welche Persönlichkeit in mir steckt. Als der verlorene Sohn zu Hause gearbeitet hat beim Vater, war er so Teil des Systems, Rädchen im Getriebe. Aber als er dann mit seinem Erbe im Ausland angekommen war, dann war deutlich, wer er ist. Ein Lebemann, ein Abenteurer, ein Draufgänger. Erst wenn ich in Freiheit mein Leben gestalte, zeigt sich, was in mir steckt, was mir wirklich am Herzen liegt, was mir wert ist, wovor ich Achtung habe, welche Ziele ich verfolge. Was für ein Ehemann bin ich eigentlich, erfahre ich erst, wenn ich es umgesetzt habe. Meistens dauert es auch so ein paar Jahre, diese Rede vom verflixten siebten Jahr, wo sehr viele Ehen und Beziehungen auseinandergehen, hat diesen Hintergrund, dass man gemeinsam startet, sich was aufbaut und dann Belastungen ausgesetzt wird. Und dann merkt man erst, wen man eigentlich an seiner Seite hat und auch selber, was mir wichtig ist in der Beziehung. Erst wenn ich die Freiheit zur Entfaltung habe, zeigt sich, was für ein Mensch ich bin, auch was für ein Vater, was für eine Mutter ich bin, oder erst wenn ich auf dem Chefsessel sitze, zeigt sich, wie ich mit Macht umgehe, zeigt sich für manche vielleicht mein wahres Gesicht. Wenn einem alles offen steht, dann weiß manche aber auch gar nicht, woran er sich orientieren soll. Welcher Weg ist denn der richtige? Wie gehe ich richtig mit der geschenkten Freiheit um? Und da sind viele in der Verlegenheit, dass sie einfach das tun, was andere machen. In der Ratlosigkeit mache ich das, was die Masse macht. Israel wird unsicher im Lande Kanaan, wirft seine Gotteserfahrung von Ägypten und der Wüstenwanderung über Bord. Dieses Kapitel der Geschichte möchte man einfach nur abhaken und orientiert sich an seiner neuen heidnischen Umgebung. Der Mensch ist eben doch ein Herdentier. In der Mode, im Kunstgeschmack, im Wählerverhalten, da folgt man dem Trend der Zeit, man passt sich an. Auch im Glauben und immerhin, Flexibilität und Anpassungsbereitschaft sind ja auch in Neulandsituationen unverzichtbar, hat doch Darwin, glaube ich, schon mal gesagt. Wer sich nicht anpasst, wird ausgemerzt. Aber in diesen Prozessen der Anpassung muss ich aufpassen, was da stattfindet. Wenn ich neu starte, muss ich im Blick behalten, was ich tue und was sich da auch in mir verändert. Bin ich denn noch bei meinen Wurzeln, die mich hierher geführt haben, für das Volk Israel, die Wurzeln, die ihnen auch die Freiheit ermöglicht hatten? Oder opfere ich all das für Ansichten, für Werte, die in der neuen Umgebung einfach cool sind, aber die mir aufgedrückt werden und ich gar nicht weiß, ob die tragfähig sind? Was ist die Alternative zum Herdentrieb, zu dem, was die anderen tun? Die Alternative wäre, mir selber und Gott in meinem Leben auf die Spur zu kommen. In meiner Suche nach Halt im Glauben darf ich damit rechnen, dass Gott lebendig ist, dass er sich als lebendig erweist, auch in meinem Leben am Wirken ist. Es ist der Gott, der mit Israel den Weg begonnen hat, bis hin zu den Kirchen unserer Tage lebendig weiterhin am Werke ist, vielleicht auch schon in der Generation meiner Eltern tätig war und auch bei mir selber auch schon, dass ich weiß, es gibt ihn, ich habe ihn erlebt. Es ist eine ganz eigene Glaubenserfahrung, wenn ich aber in einer Neulandsituation das dann nochmal ganz neu erlebe, in einem neuen Kontext feststelle, auch hier, im neuen Beruf, an dem neuen Ort, in der neuen Lebenssituation, auch hier ist Gott derselbe, ist er da. Mein Gott, der mir Wegweisung gibt, der gegenwärtig ist. Israel, neu im Land Kanaan, das ist auch eine typische Killersituation des Glaubens, wenn Menschen nämlich ihre Heimat verlassen und beruflich neu anfangen. Wenn junge Menschen aus dem Dorf zur Ausbildung um Studium in den letzten Jahrzehnten gegangen sind aus meiner alten Gemeinde, dann war ich immer bemüht, sie zu vermitteln nach Köln, Jena, wo ich schon so Gemeinden wusste, wo ich sagte, geh mal dahin, geh mal dahin. Und dann, wenn sie Weihnachten dann wieder zu Hause waren im Elternhaus und ich fragte, und wie ist es? Ein kleiner Bruchteil hat sich nur auf den Weg gemacht. Bei den anderen die Freiheit, die Stunde der Wahrheit. Was ist wirklich da an Glauben, Glaubensinteresse? Ernüchternd, aber bei manchen immerhin ist was da gewesen. Das ist diese Killersituation, in einer neuen Umgebung seinen Glauben wieder neu tragfähig zu machen. Typisch auch, wie Gideon reagiert, als der Engel ihm begegnet. Ach Herr, Jahwe soll mit uns sein. Warum ist uns denn das all das widerfahren? Alle Gotteserfahrungen Israels in der Vergangenheit, die hat er gehört, die kennt er, die sind ihm vertraut. Aber Geschichte, das war einmal. Was hat das jetzt noch mit meiner Lebenswirklichkeit zu tun? Eine wichtige Erkenntnis des Richterbuches ist, die Freiheit ist die Stunde der Wahrheit. Wenn jeder sein eigenes Home und Castle errichtet hat, ist er selber gefragt, wer regiert jetzt hier in diesem Haus? Wie viel ist vom Glauben der Väter noch bei mir übrig geblieben? Aber es soll kein Vorwurf an uns sein, der Ball liegt bei Gott im Spielfeld, denn er ist lebendig, er ist da und er muss immer wieder neu die Menschen berufen. Mose und die Befreiung, Schilfmeer, so grandios diese Story auch gewesen war, für Gideon Geschichte, was geht mich das an? Dass hinter dieser Geschichte aber der lebendige Gott steht, der auch heute lebendig ist, das muss jede Generation für sich neu erfahren. Und Gott lässt sich erfahren. Er taucht mitten bei uns auf im Leben, lässt sich sehen, lässt sich hören. Gideon versucht gerade vor den Bedrückern, den Midianitern, das Korn zu retten. Und auf einmal taucht unter der Eiche, natürlich war es keine Eiche gewesen in Israel, aber Luther übersetzt es so, taucht da unter dem heimischen Baum der Engel auf. Auf einmal ist Gott da in dieser neuen Situation und auch da ist Gott auf einmal nicht mehr Geschichte, sondern reale Gegenwart. Natürlich mit einem Anspruch, den er gar nicht genügen kann, tapferer Krieger. Gideon war kein tapferer Krieger. Er stimmt ein trostloses Klagelied an und Gottes Antwort: Geh hin in dieser deiner Kraft, du sollst Israel erretten. Welche Kraft? Gideon hatte keine Kraft. Aber im Folgenden wird deutlich, wo Gott, nachdem er noch drei Wunder geschehen ließ, um ihm so ein bisschen auf die Sprünge zu bringen, dass sich da etwas entsponnen hat zwischen Gideon und Gott. Er hatte auch so seine Stärken gehabt, der kleingläubige, ängstliche Gideon, der auch später gar nicht mal ein Schwert erheben musste. Er musste einfach nur Musik machen und eine Laterne in der Hand halten. Alles andere haben die Midianiter selbst gemacht. Die haben sich gegenseitig umgebracht dann. Aber jeder muss das für sich so selber erfahren. Und jeder muss von Gott selbst berufen werden. Abraham in Mesopotamien, Mose am Horeb seine Berufung, Josua an den Fluten des Jordans und Gideon hier zu Hause am Hof des Vaters in Ophra. Gott kommt zu jedem von uns und ruft uns, Teil seines Weges mit seinem Plan der Menschheit zu sein. Gideon weiß um seine Angst, weiß um seine Schwäche, aber hat auch seine Stärken. Er ist ehrlich, er ist offen und er diskutiert mit Gott hin und her. Und Gott spricht zu ihm, er spricht mit Gott und Gott gewährt ihm Zeichen und Wunder. Und mit seiner Schwäche, mit seinem Unglauben geht er immer wieder zu Gott und Gott kommt immer wieder und antwortet ihm. Das Miteinander wird immer vertrauter, es entsteht eine Beziehung, es entsteht Vertrauen. Und dann fängt Gott ganz klein an. Gideon sagt, hier habe ich jetzt Gott erfahren, ich baue einen Altar, hier ist Gott da. Und da steht der Altar. Und daneben stehen aber noch zwei andere Altäre, die hat sein Vater gebaut für die kananäischen Götter. Und Gott sagt, zerstöre diese Altäre, baue auf dem Felsen oben einen Altar für mich auf. Und dann wird er so Schritt für Schritt berufen, kleine Schritte zu gehen, bis dann nachher die großen Schlachten geschlagen sind für Gott. Ja, am Ende dieser Schlachten waren 40 Jahre Ruhe. 40 Jahre in Israel, so eine Generation, um auch deutlich zu machen, dann ist wieder die nächste Generation dran, die auch wieder zu Gott rufen muss, wieder erfahren muss, dass Gott lebendig ist und dass dann Gott wieder auch einen neuen Richter und Heerführer berufen muss für die neue Generation. Jede Generation darf Gott selber erfahren. Wir haben bei der Lesung gehört, dass Gideon dieses Beispiel im Richterbuch eins der wenigen Beispiele, ja, das, also wer das jetzt zu Hause lesen würde, diese Zusammenfassung des Richterbuches, da sind ja viele Richter erwähnt im Buche Richter und da wird aber deutlich, Gideon ist so ein positives Beispiel. Es gibt auch noch andere positive, aber zum Ende hin wird es immer ein bisschen, es fällt dann sehr stark ab. Das ist so, Gottes Experiment mit seinem Volk ist im Ernstfall Freiheit, muss man sagen, so ziemlich gescheitert. Aber das ist auch die Stärke des Alten Testamentes. Es baut keine Wolkenschlösser des Reiches Gottes auf, wo alle Sünden scheinbar besiegt sind und nicht sein kann, was nicht sein darf, sondern das Leben, auch das Leben des wahren Christen, ist wie es ist. Sie vergessen Gott, sie passen sich der Umwelt an, sie legen sich ihren eigenen Glauben zurecht, verstreiten sich untereinander, sind anfällig für moralische Abgründe, bilden sich was ein auf die von Gott gegebene Gabe, verfallen den Versuchungen der Macht oder des anderen Geschlechtes. Und wenn wir ehrlich sind, hat sich das auch in 2000 Jahren Kirchengeschichte gar nicht groß verändert. Der Start des Gottesvolkes in die Freiheit, ein Fehlstart. Aber das ist nicht das letzte Wort. Das letzte Wort spricht Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, der auch im Chaos des Gottesvolkes einfach immer wieder von vorn anfängt. Und sein Ziel unbeirrt im Blick behält und weiterverfolgt mit diesem gescheiterten Volk. Es geht weiter, weil Gott Leben ist und Leben schafft. Und das ist auch für uns die tröstliche Botschaft aus den ersten 200 Jahren Geschichte Israels im Heiligen Land. Wenn ich scheitere und versage, bleibt Gott trotzdem treu, steht zu mir und zaubert einen Plan B aus der Tasche und geht mit mir seinen Weg weiter. Für das Volk Israel werden wir das in 2 Wochen weiter verfolgen können. Für unser Leben aber bleibt es für den einen oder anderen ein Zeugnis, dass er so an sich selbst schon vielleicht erfahren hat, dass er sagen kann, auch im Scheitern hat Gott mich durchgebracht. Für den anderen ist es die Hoffnung, wenn unser Leben einmal scheitern sollte, dass wir dann auch diese Erfahrung machen dürfen, Gott ist da noch nicht am Ende. Für ihn kann das ein neuer Anfang sein. Ein markantes Beispiel für so ein Scheitern und Neuanfang ist für mich unter anderem Martin Dreyer, vielen sicher bekannt, der Begründer der Jesus Freaks in Hamburg, mit 18 Jahren Christ geworden und in 11 Jahren hat er eine steile christliche Karriere hingelegt. Er gründet die Punkerkirche Jesus Freaks mit ihren eigenen Liedern, ihrer eigenen Sprache, mit ihren Gottesdienstformen und eine Milieukirche mit zig Ablegern in ganz Deutschland und darüber hinaus. Man sah ihn bei Straßeneinsätzen mit Sarg, Dornenkrone, Kreuz auf der Reeperbahn, hatte eine Bibelschule absolviert und war mit Ende 20 in ganz Deutschland ein gefragter Prediger und Gemeindegründer, der aber genau denselben Versuchungen erlag wie manch anderer im Film-, Musik- oder Showgeschäft. Er war in seinem Leben nicht geerdet, sondern Arroganz, Stolz und ungesundes Selbstbewusstsein, so sagt er selbst, prägten mein Leben. Der Mensch, der durch die Kneipen der Reeperbahn zog, um verlorene Söhne auf den rechten Weg der Tugend zurückzubringen, er wurde selbst so ein verlorener Sohn, ging nicht mehr in die Bars zum Predigen, sondern zum Konsumieren, Drogen und Alkohol. Seine Ehe ging auseinander und wechselnde Beziehungen, ein Abstieg prägten sein Leben. Mit den Jesus Freaks hat er nichts mehr zu tun, aber mit sich selber umso mehr. Nach monatelanger Irrfahrt des Lebens suchte er schließlich einen befreundeten Pastor in Frankfurt auf und der empfing ihn mit der Bemerkung, ich habe auf dich gewartet. Ich wusste, du wirst kommen, um umzukehren und wusste genau, zu wem du kommen konntest, um neu anfangen zu können und nicht niedergemacht zu werden. Er verhalf ihm zu einer Therapie, zu einem Neuanfang. Er studierte noch einmal jetzt Sozialpädagogik, heiratete erneut und fing ein neues Projekt in seinem Leben an, die Volksbibelübersetzung. Und seither reist er herum, wirbt für die Jesus Freaks, für jugendgemäße Sprache, schreibt immer wieder Bücher, der vergessene Jesus, Jesus rockt und andere. Scheitern und Versagen bedeuten bei Gott nicht zwangsläufig das Ende. Das Buch Richter ist nicht das verdiente Ende des Volkes Israel, sondern der Anfang, wenn auch mit Fehlstart. Aber es richtet unseren Blick auf die Größe Gottes, die Größe seiner Liebe und seines Erbarmens, die wir so ein Stück weit ahnen, wenn wir jenen Pastor in Frankfurt vor Augen haben, der auf Martin Dreyer in seiner Krise geduldig gewartet hat. Aber vor allem blicken wir auf die Größe und Allmacht Gottes, der mit seiner Möglichkeit, mit seinen Möglichkeiten noch lange nicht am Ende ist, wenn sein Volk alles Vertrauen und alle geistlichen Grundlagen in den Sand gesetzt hat, die über viele Jahrzehnte mühsam aufgebaut waren. Für Gott ist nichts unmöglich. Er hat einen Plan für unseren Weg und ob nun durch Höhen oder Tiefen, er zieht ihn durch. Aber er nimmt uns dabei mit. Und deshalb ist es auch nie so ein geradliniger Weg, sondern unsere Fehlentscheidungen, die Gott aber respektiert, sorgen dafür, dass es an Umwegen bei diesem Weg nie mangeln wird. Aber Gott verunsichert das nicht. Und Gott bringt das auch nicht aus der Ruhe, auch wenn er manchmal zornig wird, um auch mal deutlich zu sagen, Signale zu setzen, dass hier eklatante Fehlentscheidungen getroffen worden sind und wir ins Nachdenken kommen sollen. Aber es bringt ihn nicht aus der Ruhe, er geht weiter. Wenn wir das Buch Richter lesen, beißen wir uns nicht so sehr fest an diesen Gewalttaten und Exzessen, von denen da auch die Rede ist und wo man ein bisschen den Glauben verlieren kann, was das in der Bibel zu suchen hat. So ist die Welt. Und wenn wir ehrlich sind, so sind wir auch im Grunde unseres Herzens zumindest hin und wieder. Zumal auch in Zeiten des Neuanfangs und der freien Entscheidung, wo wir noch keine Erfahrungen haben und so oft so intuitiv aus dem Herzen so ein Impuls kommt, dann mache ich das mal so. Da kommt aus dem Herzen manche Sache hervor, die typisch menschlich ist, so ungefiltert. Das so sind wir selber. Nein, wenn wir das Buch Richter lesen, wollen wir nicht diese negativen Dinge nur so einfach vor Augen haben, sondern wir wollen vor allem Gott anschauen, wie er uns hier begegnet, der nach diesem Fehlstart nicht resigniert und wütend wird, sondern der sagt, okay, wir brauchen einen Plan B. In Israel war dieser Plan B das Königtum, der Ausblick auf einen kommenden Messias. Und auch in unserem Leben hat Gott immer einen Plan B, weil er sein Ziel mit uns nicht aus dem Blick verliert. Das Buch Richter, die ersten zwei Jahrhunderte Israels im gelobten Land, da ist so erstens diese Faszination des persönlichen Neuanfangs, wo sichtbar wird, was ich selber eigentlich bin und kann. Alles liegt mir zu Füßen, aber die Freiheit muss auch geerdet, muss auch verankert sein. Ohne Anbindung gehe ich in der Freiheit verloren. Treibe ich ab, verliere ich mich. Ohne Anbindung. Wirklich frei wird nur der sein, dessen Leben eine letzte Anbindung besitzt. Und diese Anbindung gewinne ich zweitens durch meine ganz persönliche Berufung, so wie sie hier Gideon erfahren hat, wo ich erfahre, Gott lebt. Er ist jetzt in meiner Generation da und er fängt jetzt mit mir einen neuen Weg an. Und er ermutigt mich, Verantwortung zu übernehmen für seine Sache. Und das kann drittens auch die Erfahrung einschließen. Nicht jeder Neustart bedeutet auch einen geradlinigen Weg des Erfolges, sondern es kann auch alles ein einziges Fiasko werden, scheitern. Aber auch da ist Gott da und geht seinen Weg mit mir unbeirrt weiter. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.